Was kann KI? Der Frage-Antwort-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus Unternehmen und Verwaltungen, die KI konkret nutzen wollen. Ich bin Stefan AI.
Und ich bin Digit, Stefans KI-Sidekick.
Zusammen beantworten wir Ihre Fragen rund um den praktischen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Digit, starte den Countdown.
Los geht's.
Hey Digit, es ist Sonntag und wir melden uns zurück mit einer neuen Episode von Was kann KI?
Moin Stefan, ich bin gespannt wie ein Schaltkreis.
Heute erwarten uns wieder drei spannende Fragen. Magst du den Zuhörenden eine kurze Zusammenfassung bitte geben?
Sehr gerne. Heute sprechen wir über Einarbeitung und wie KI dabei helfen kann oder vielleicht sogar muss. Danach geht es weiter mit dem KI-Potenzial in Deutschland und wie bzw. ob wir damit zur Weltspitze aufschließen könnten. Und zum Schluss geht es noch um Firmen-KI versus ChatGPT.
Klingt spannend. Los geht's.
Frage 1. Hier erreicht uns eine anonyme Frage. Ich habe gerade neu in einem Unternehmen angefangen und so richtig eingearbeitet werde ich nicht. Ist es okay, wenn ich ChatGPT auf meinem Smartphone verwende, um trotzdem irgendwie zurechtzukommen?
Ich persönlich kann es nicht verstehen. Ich meine, ich habe diese Situation schon oftmals selbst erlebt. Man kommt in ein Unternehmen rein, man kommt in ein Team rein, was gerade händeringend Unterstützung sucht, aber alle sind so beschäftigt, dass man im Prinzip nicht eingearbeitet wird. Sondern es gibt dann vielleicht irgendwie 3-4 Wochen Schonfrist und dann kommt die erste Arbeitsaufgabe auf einen, wird draufgeschmissen, so nach dem Motto, jetzt schwimmen. Man wird sofort ins kalte Wasser gestoßen. Das ist in den meisten Verwaltungen, in den meisten Unternehmen ist es so. Und das sind auch die Unternehmen und Verwaltungen, die sich halt dann darüber beschweren, dass sie eine hohe Fluktuation haben. Ja, woher kommt es an der Stelle denn? Ich kann da den Menschen, die jetzt das tun, kann ich absolut keine Vorwürfe machen, weil ich finde es durchaus nachvollziehbar, wenn man auf der einen Seite dann quasi aus dem Team heraus die kognitive Leistung fehlt, also die Unterstützung, der Sparringspartner oder die Partnerin, mit einem sich dann hinsetzt und einfach Sachen durchspricht und einarbeitet, wo man mitlaufen kann. Wenn das fehlt, wenn dafür nicht das Bewusstsein da ist, dass das notwendig ist, sondern ja, beiß dich halt eben durch, friss oder stirb, du bist jetzt im kalten Wasser, fang an zu schwimmen oder geh halt unter, dann sagen die Leute, naja gut, okay, was sind meine Möglichkeiten? Und KI, also für Leute, die sich halt mit KI jetzt gut auskennen schon, die sagen, KI ist eine wunderbare Möglichkeit, wie ich halt diese Diskrepanz aus, ich habe hier Aufgaben, ich habe keine Ahnung, wie ich sie erledigen soll, ich bin nicht eingearbeitet, aber ich muss ja irgendwie loslegen, ich muss ja irgendwie was machen, weil sonst, wofür bin ich denn dann überhaupt da? Dass die dann halt zu KI greifen, naja, und auf ihrem privaten Smartphone sich die E-Mail weiterleiten hat von ihrer Arbeitsadresse, dann dort die Dokumente hochladen und auch ein Arbeitsergebnis produzieren. Und das fühlt sich verdammt gut an. Das fühlt sich hervorragend an, weil das führt automatisch dazu, dass man das Gefühl hat, ja, auch valider Teil eines Teams zu sein. Man hat vielleicht sogar Pluspunkte gesammelt bei Vorgesetzten. Man hat das Gefühl, sich selber in das Thema tiefer eingearbeitet zu haben, aber ohne auf andere angewiesen zu sein. Und das fühlt sich einfach gut an. Das nennt man Schatten-KI. Das ist die heimliche Nutzung von KI-Systemen, weil es im Unternehmen halt dann keine Regelungen dafür gibt. Vorgesetzte gucken lieber weg. Die nutzen wahrscheinlich selber KI jeden Tag, ohne es groß an die große Glocke zu hängen, sondern schauen einfach weg und erwarten ein Stück weit auch indirekt, dass ihre Mitarbeitenden es an der Stelle halt dann auch tun. Und das ist etwas, womit sich nicht jeder in einem Unternehmen dann wohlfühlt. Ich meine, die Frage zeigt ja auch schon, die Frage wurde ja gestellt, weil sich jemand damit offensichtlich nicht wohlfühlt. Dass das nicht der richtige Weg sein kann, ist, glaube ich, jedem klar, weil es eröffnet eine Vielzahl von Sicherheitslücken. Hauptsächlich natürlich Datenschutzthemen. Welche Daten werden dann geteilt? Sind das nur öffentlich verfügbare Informationen oder auch interne E-Mails, interne Dokumente? Je nachdem, um was es für sich für eine Stelle handelt, können das hochsensible, kritische Daten sein, die da einfach über den großen Teich dann an OpenAI zum Beispiel geschickt werden. Rein datenschutztechnisch betrachtet ist das ein absolutes No-Go. Aber es ist auch ein No-Go, wenn das Unternehmen dahinter absolut gar keine Regelungen hat. Also wenn ChatGPT aus dem Unternehmensnetzwerk heraus erreichbar ist, und nicht irgendwie konkret verboten worden ist oder sonst auch immer, dann muss man sich nicht wundern, dass die Leute es benutzen. Es braucht erstens eine klare Haltung. Eine klare Regelung, was ist bei uns erlaubt und was ist nicht erlaubt. Aber diese Regelung, und das ist ganz wichtig, muss anerkennen, was die Firmenrealität ist, was die gelebte Realität eines jeden Mitarbeitenden jeden Tages in dieser Firma ist. Da hilft nicht, dass die KI-Regelung sagt, ChatGPT ist jetzt hier verboten, weil er ist doof, sondern diese Regelung muss anerkennen, ey, wir haben ein Problem bei der Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden. Wir müssen denen irgendwie unter die Arme greifen und das können wir nicht in Persona, sondern das müssen wir halt per KI tun. Also geben wir für Einarbeitungszwecke zum Beispiel KI frei. Aber stellen noch sicher, und das ist so der nächste Schritt, dass diese Mitarbeitenden auch ganz genau wissen, was sie in ChatGPT tun dürfen und was nicht. Und auch zu der Wahrheit gehört, dass sie dann wissen, ah, wenn ich das aber trotzdem jetzt teile, wenn ich trotzdem da irgendwelche personenbezogenen E-Mails halt jetzt hochlade mit kritischen Daten drin, dann kann mich das gegebenenfalls meinen Job kosten. Das ist nicht nur, wie KI jetzt Mitarbeitende unterstützen kann, ob Einarbeitung oder nicht, sondern dass alle ganz klar wissen, was sind unsere verbindlichen Regelungen hier im Unternehmen. Und wenn man das nicht hinbekommt, dann muss man sich über Schatten-KI echt nicht wundern. Und dann ist das quasi der logische Schluss. Denn Mitarbeitende sind in Unternehmen in einer Drucksituation. Die sind da, damit sie etwas tun. Dafür werden sie bezahlt. Wenn sie ins Unternehmen einsteigen, wo schon länger da sind und nicht eingearbeitet werden, können sie diese Dinge, die sie tun sollen, nicht tun. Da aber sich kaum jemand einfach zurücklehnt und dann sagt, ja, pf, dann tue ich da an der Stelle halt gar nichts, was ja auch nicht geht, wenn man halt dann Aufgaben zugewiesen bekommt, muss man dann handeln. Und wenn man jetzt nicht sagen will, keine Ahnung, wie das geht, ihr müsst mich einarbeiten, damit ich das tun kann, den Konflikt gehen die meisten nicht ein. Und dann suchen sie sich automatisch den nächsten leichten Weg und das ist dann Schatten-KI. Von daher, ich kann es persönlich nachvollziehen. Um auf die Frage nochmal ganz konkret zu antworten, ob es okay ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich gebe hier keinen Freifahrtschein. Es hängt von den Regelungen ab im Unternehmen. Ich sage nur, wenn das Unternehmen keine Regelungen hat, wenn es keine eigene KI zur Verfügung stellt und dafür, also da auch kein Dialog stattfindet, dann ist das letztendlich ein Thema, was jeder für sich selber entscheiden muss. Ich sage nur, ganz bewusst nochmal eine Einschränkung dazu. Das kann man dann für sich selbst entscheiden. Aber einem sollte bewusst sein, wenn man Informationen teilt, die kritisch sind. Und was das im Einzelfall bedeutet, das muss auch eigentlich individuell halt festgestellt werden. Dann kann es halt passieren, dass man dann auch die Konsequenzen ziehen muss. Also wenn rauskommt, dass man, keine Ahnung, ein Millionenangebot in der KI hochgeladen hat und daraus entsteht dann etwas Negatives, dann hängt man aber auch mit seinem Kopf da. Und das muss letztendlich klar sein. Aber nochmal, Unternehmen tun ihren Mitarbeitenden einen Gefallen, wenn sie klare Regelungen, die die Realität eines Unternehmens auch wirklich abdecken, erlassen. Weil das gibt Handlungssicherheit für jeden an der Stelle. Und dann kommt es jetzt gar nicht zu diesen Fragen.
Frage 2. In der nächsten Frage geht es eher politisch zu. Wir haben den Eindruck, Deutschland spielt KI-technisch in der Welt gar keine Rolle. Können wir diesen Rückstand noch aufholen und wenn ja, wie?
Ja, für mich persönlich ist die Antwort auf diese Frage relativ klar, nein. Deutschland verfügt weder über die Rechenkapazitäten noch über die Köpfe. Wenn man mal in die USA schaut, sehen wir dieses doch sehr unternehmensfeindliche, sondern einwanderungsfeindliche Land, mittlerweile USA, hängt massiv von Ressourcen, von intellektuellen Ressourcen von China ab. Das heißt, nicht hier OpenAI und Anthropic sind die eigentlichen Anführer in dieser KI-Welt, sondern ist das intellektuelle Eigentum aus China, was das tut. Nur China an und für sich als Land mit Unternehmen darin ist jetzt bei KI jetzt noch nicht so weit vorne, weil da eher die US-amerikanischen Unternehmen im Vordergrund stehen. Aber es geht längst nicht mehr darum, ob dieses Land oder dieses Land jetzt da vorherrschend ist. In meinen Augen ist es immer China, aufgrund halt einfach ihrer Bildung in dem Bereich und wie sie halt dann in den einzelnen Unternehmen auf der Welt arbeiten. Das bedeutet, damit Deutschland überhaupt aufschließen könnte, müsste es viel mehr Fachleute, zum Beispiel aus China, zum Beispiel aus Indien, akquirieren, damit die hier in Unternehmen dann solche Dinge bauen können. dann braucht es die entsprechenden Rechenkapazitäten. Die haben wir in Deutschland gar nicht. Wir sind zwar vielleicht nicht in der Form von Nvidia-Grafikkartenchips abgeschnitten, wie das andere Länder sind, wie zum Beispiel China. Aber trotzdem haben wir nicht die gigantischen Rechenkapazitäten, obwohl unser, muss man auch dazu sagen, unser Stromnetz wesentlich besser ist als das in den USA. Das heißt aber, wir könnten mehr an der Stelle halt aufbauen, aber unsere Rechenkapazitäten sind eigentlich immer sehr stark verbraucht und wenig zugänglich. Jeder, der mal schon mal versucht hat, eine H100-Grafikkarte in Deutschland zu bekommen, in einem Rechenzentrum oder halt also in einem Rechenzentrum, in einem Cloud-Provider in Frankfurt eingebaut, vergiss es, funktioniert an der Stelle halt nicht. Und so können aber keine großen Sprachmodelle trainiert werden. Das heißt also, dass wir nochmal den Wettbewerb da als Deutschland aufholen, gewinnen, dass in den Leaderboards, in den Highscore-Listen plötzlich ein Top-Modell aus Deutschland ganz oben steht, nee, wird nicht an der Stelle passieren. Das ist jetzt nur mal rein die technische Perspektive. Dann haben wir die personelle Perspektive in der Politik. Ich glaube, ich wage mal eine Prognose, kaum jemand in der Politik versteht tatsächlich, wie KI genau funktioniert. Ich verstehe das immer alle auf einer Management-Ebene, aber die Management-Ebene, und da bin ich jetzt ganz klar in meiner Kommunikation, die reicht einfach nicht aus, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. So, das sieht man auch schon so ein bisschen in dem Koalitionsvertrag. Da taucht KI halt immer mal wieder so ein bisschen auf, aber auch nur ganz selten. Und da ist nichts Handfestes mit dabei. Ja, man möchte KI, man möchte Deutschland zum KI-Standort machen. Was heißt das denn konkret? Gar nichts heißt das. Bestimmte Kerntechnologien kommen aus Deutschland, das ist schon richtig. Aber dass wir da aufschließen, ist für mich persönlich komplett ausgeschlossen. Die wesentlich interessantere Frage könnte sein, müssen wir das denn eigentlich überhaupt auch? Und da ist die Antwort eher nicht. Denn es zeigt sich jetzt bereits, dass die großen Sprachmodelle, General Purpose AI, natürlich eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten haben. Aber hier in Deutschland im Einsatz eine Abhängigkeit darstellen, die wir eigentlich so nicht mehr haben wollen. Stichwort souveräne KI oder souveräne IT. Dadurch, dass die USA sehr stark in eine Autokratie jetzt gerade abdriften, sind wir eigentlich damit gut beraten, überall souveräne KI-Infrastrukturen aufzubauen. Das heißt, in jedem Unternehmen, in dem ich bin, rate ich grundsätzlich dazu, eigene Ressourcen anzuschaffen. Und das kann ein Server mit vielleicht 200 GB an Grafikkartenspeicher halt dann sein. Das reicht am Anfang völlig aus. Rate ich immer dazu, Open-Source-Modelle zu benutzen und mit diesen halt etwas aufzubauen. Weil man sich damit unabhängig macht halt von dem amerikanischen Vorbild. Deswegen sage ich, wir müssen eigentlich auch gar kein Technologieführer in der Welt jetzt für große Sprachmodelle sein, denn kleine Sprachmodelle reichen vollkommen für 90-95% halt der Aufgaben, die wir uns in Prozessen überhaupt so ausdenken können. Damit, wenn wir das schon integrieren würden, dann reicht gegebenenfalls ein Tolkien reicht da aus, da reicht ein Mistral aus. Das ist alles vollkommen ausreichend, um damit bestimmte Dinge zu tun und zu bauen. So. Von daher bin ich da skeptisch, ob wir denn überhaupt da irgendwas aufholen müssen. Denn kleine Sprachmodelle gibt es auch hierzulande, die werden hierzulande auch immer mal gebaut und Mistral aus Frankreich bietet da auch eine ganze Menge. Hauptsache, sie werden halt nicht von Apple in den USA aufgekauft. Und dann der letzte Punkt. Wir haben in Deutschland aus meiner Perspektive ganz oft nicht die mentale Bereitschaft, da irgendwas aufzuholen. Denn um das aufzuholen, ist Fail fast notwendig. Viel machen, viel scheitern, daraus lernen und immer wieder aufstehen, immer wieder neu probieren und zwar sehr schnell hintereinander. Anders funktioniert es in den USA und in China auch nicht. Hierzulande ist es eher so, dass wir uns 375 Mal nochmal Gedanken machen, wie denn etwas sein könnte. Also viele Verwaltungen, die ich kenne zum Beispiel, sind seit Ewigkeiten, seit mindestens 2 oder 3 Jahren dabei, KI-Regelungen aufzustellen. Ich habe so eine KI-Regelung, habe ich innerhalb von 20 Sekunden per ChatGPT generiert. Ist gar kein Problem. Klar, die muss natürlich intern Runden drehen, alle müssen sich darauf committen, keine Frage. Aber ich habe kein Verständnis dafür, wenn eine Verwaltung über 2 bis 3 Jahre braucht, um eine KI-Regelung zu erlassen. Dafür ist das Thema mittlerweile einfach nicht mehr neu genug. Aber das ist leider also in der Bürokratie drin, das ist leider so auch im Denken drin, German Angst, oh, was ist, wenn wir jetzt hier etwas falsch machen? So funktioniert technologischer Fortschritt nicht. Es muss schnell gebaut werden, es muss schnell kaputt gehen, dann muss es neu gebaut werden, aus diesen Fehlern lernt man und dann wird man besser, 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 besser. Das ist die Kultur, die viele Länder haben mittlerweile. Deutschland hat diese Kultur meines Erachtens aber in großen Teilen, vor allem in den Teilen, die entscheiden, nicht. Vor allem gar nicht mal die Politik, weil jeder Politiker muss fürchten, dass wenn er eine falsche Entscheidung trifft, sofort von Medien als auch halt von allen anderen Stakeholdern komplett über Jahre hinweg gegrillt wird. No, und so lässt sich einfach, so lässt sich kein innovativer Fortschritt erzielen.
Und die letzte Frage. Was war dein Sommerdessert 2025?
Wie bitte was?
Sorry, falscher Podcast. Ich fange nochmal neu an. Und die letzte Frage. Wir haben bei uns einen eigenen Chatbot im Einsatz. Dieser wird aber kaum genutzt. Warum ist das so? Haben sich die Kollegen zu sehr an ChatGPT gewöhnt?
Was viele Menschen übersehen, ist, dass ChatGPT ein Gesamtkunstwerk ist. Es besteht aus der Oberfläche und aus dem KI-Modell, GPT-5 zum Beispiel. Oder 4o oder was auch immer. Und nur in der Kombination lässt sich, ich sag mal, ein Produkt bauen, was wirklich eine hohe Akzeptanz hat. Die Leute sagen immer, ja, wir haben jetzt bei uns auch ein KI-Modell, das kann man nutzen. So. Und ich höre in den Schulungen, höre ich aber immer wieder, wenn die Leute dann erzählen, ich benutze die interne KI, aber die liefert niemals so gute Ergebnisse wie halt ChatGPT. Obwohl sie gegebenenfalls das gleiche Modell verwenden. Wie kann das sein? Naja, ganz einfach, denn es ist ein Gesamtkunstwerk. Die Oberfläche, wie die KI benutzt wird, wie die User-Interaktion gebaut ist, hängt sehr stark davon ab, was im Hintergrund passiert. Also, ich sage nur mal ein sehr einfaches, lapidares Beispiel. Man unterhält sich in ChatGPT mit der KI. Wie wird zum Beispiel jetzt der bisherige Verlauf der Unterhaltung an das Modell zurückgeschickt? Wort für Wort, dann weiß das KI-Modell immer sehr genau, was gesagt worden ist. Es funktioniert aber mit größeren Chatverläufen, funktioniert das gegebenenfalls nicht mehr. Okay, dann kann man vielleicht den Text zusammenfassen und dann der KI nochmal als Gedächtnis zur Verfügung stellen. Dann gehen aber gegebenenfalls Details verloren, die in der weiteren Unterhaltung durchaus sinnvoll sind und die dann sehr, sehr schnell auffallen, wenn die KI sie nicht mehr hat. Und an dem Beispiel versuche ich ein bisschen klarzumachen, diese User-Interaktion zu bauen, über Gemini, über ChatGPT, das ist nicht trivial. Das, was da an Know-how drin steckt, das, was da an Gedanken drin steckt, wie man eine möglichst hohe Akzeptanz schafft, das ist letztendlich das Kapital. Das KI-Modell muss fähig sein, muss viele Dinge einfach verstehen, ich sag mal, sehr, sehr schlau sein, multimodal sein, alles gut. Aber halt, wie die Interaktion damit geschnitten ist, wie welche Informationen wo fließen, hat sehr viel damit zu tun, wie man selbst verstanden hat, wie ein Mensch mit einer KI interagiert. So, diejenigen, die jetzt zum Beispiel in Unternehmen so kleine Chatbots bauen, wo gegebenenfalls nicht nur ein Modell hinterhängt, sondern gleich 10 oder 20, die haben dieses Verständnis nicht. Die denken sich, ja gut, ich habe jetzt hier eine KI, ich habe eine rudimentären Chat-Übersicht und da gebe ich jetzt Sachen rein, ich bekomme Sachen raus, ey, das wird ja wohl reichen. Nein, tut's nicht. Na, denn was im Hintergrund passiert, ist so Meilenstein anders, meilenhaft anders als das, was halt zum Beispiel ein ChatGPT in der Oberfläche tut, sodass einfach nicht die gleichwertigen Informationen halt rauskommen können. Und die Akzeptanz dieser Modelle ist halt essentiell. Wenn man dann halt dann schaut, okay, ich bekomme aus ChatGPT nicht die richtigen Sachen raus, dann, beziehungsweise ich bekomme aus unserer firmeninternen KI nicht die richtigen Sachen raus, dann nutze ich halt weiter ChatGPT. Dann kann mich das andere mal. Warum? Warum soll ich das benutzen? Warum soll ich mich damit denn rumärgern? Ist übrigens auch halt ein Thema mit Copilot. Na, Copilot verfügt zwar jetzt halt über GPT-5 und hat hier und da auch schon das Deep Research Modul halt drin, beziehungsweise die Funktion drin, aber trotzdem verhält sich immer noch Copilot in ganz vielen Stellen sowas von strunzdumm, aus meiner persönlichen Perspektive gesprochen, Microsoft bitte nicht abmahnen, sowas von dermaßen strunzdumm, dass ich mich jedes Mal aufrege, wenn ich damit irgendwas nur zu tun habe. Ich wechsle dann immer sofort halt in ChatGPT und es fühlt sich an, als würde man in sein Wohnzimmer kommen und sich einfach in den warmen, schönen Sessel halt reinsetzen. Da klappt alles, meistens zumindest. Na, da kriegt man die richtigen Antworten, man kann seinem Gedankengang halt dann folgen, man kann etwas ausarbeiten. Sobald es in dieser Interaktion irgendwo hakt, ist man raus. Und dann sucht man sich halt das, was besser funktioniert, und das ist dann in allermeisten Fällen ChatGPT. Hinzu kommt, dass viele Unternehmen gar kein Chatbot anbieten, sondern nur eine sehr, sehr eng geschnittene KI-Lösung. Also jetzt nehmen wir mal an, Aktenvermerke müssten gemacht werden oder da muss irgendwie, keine Ahnung, eine ganz kleine Mini-Funktion wird über KI abgedeckt und die kann man dann triggern und dann kommt was dabei raus. Na, das ist dann auch absolut nicht hilfreich, weil Mitarbeitende überhaupt gar keinen Chatbot zur Verfügung haben. Ne? Mit dem sie halt, ich sag mal, intellektuell irgendein Thema auseinandernehmen können. Und dann gehen die Nutzer natürlich, das hatten wir ja beim Thema Einarbeitung auch, sofort halt dann wieder auf ChatGPT zurück. Ganz oft rühmen sich allerdings halt natürlich dann die Abteilungen, die sowas gebaut haben. Hey, wir setzen jetzt bei uns auch KI ein. Hey, wir haben jetzt hier das erste KI-Tool on board genommen. Es gibt die Nando-Studie und die hat herausgefunden, dass 95% der, ich sag mal, nicht Chatbot-bezogenen Innovationen in Unternehmen scheitern, nicht angenommen werden. Aus eben genau diesen vorher genannten Gründen. Judith, übrigens waren es und sind es, muss man ehrlicherweise sagen, gefrorene Weintrauben, mein Sommerdessert 2025.
Gefrorene Weintrauben, du bist ulkig.
Ja, nee, im Ernst, sie sind wie Eispralinen, nur halt in gesund und sie werden niemals so hart, dass man sie nicht mehr essen kann.
Interessant. Magst du uns nochmal diese Episode zusammenfassen?
Höchst gerne, allerliebster Digit. Also, in der Frage 1 hatten wir das Thema Einarbeitung. Ich kann es, wie gesagt, keinem verübeln, halt in der Einarbeitung dann auch ChatGPT zu benutzen, ist oftmals die einzige Möglichkeit. Ich wünsche es den Personen, dass sie halt dann zumindest eine klare Regelung haben, die ihnen Sicherheit bei dieser Nutzung halt dann gibt. Bitte jeder, der das tut, sollte im Hinterkopf haben, Datenschutz ist kein triviales Thema, Datenschutz ist ein sehr ernsthaftes Thema und man sollte immer darauf achten, halt keine personenbezogenen Daten dort hochzuladen, keine firmeninterne. Das kann einen nachher in seinem Anstellungsverhältnis in Teufelsküche bringen, wenn das rauskommt, auch wenn es die Vorgesetzten gegebenenfalls vorher sogar gebilligt haben, indem sie einfach gar nichts gesagt haben. Also darauf bitte aufpassen. Und natürlich zur Not halt dann mit der IT zurück, also Rücksprache halten oder halt mit den Vorgesetzten, was genau zu tun ist. Das ist sowieso halt der beste Weg hier. Ich kann nicht eingearbeitet werden, weil mir fehlen die Kontakte dazu. Na, die Leute haben keine Zeit. Es ist eine Führungsaufgabe. Aber meistens ducken sich die Leute halt dann auch weg oder finden nur kurzfristige Lösungen dafür. Sagen wir mal ehrlich. In der Frage 2 ging es um das Politische. Ich habe das aus drei Perspektiven beantwortet. Aus meiner Perspektive, um das mal zusammenzufahren, muss Deutschland da gar nichts aufholen. Uns wäre damit geholfen, kleine, tüchtige Sprachmodelle einfach flächendeckend einzusetzen in Prozessen, aber auch als Chatbots. Ich denke, damit würden wir halt schon auch einiges bewegt bekommen. Na, die Schweiz hat jetzt zum Beispiel gerade ein 7b und 70b Chatbot, also beziehungsweise KI-Modell veröffentlicht. Und das, glaube ich, bekommen wir an der Stelle halt auch hin. Hierzulande gibt es auch solche Beispiele, wie zum Beispiel Tolkien, was nun ein 7b-Modell ist. Aber ich denke, da muss Deutschland jetzt den Vorsprung der großen Sprachmodelle halt nicht aufholen. Das wäre höchstens so ein Prestige-Ding. Und ich unterstelle ganz bewusst der deutschen Politik, dass sie kein wirkliches Verständnis für KI-Technologie hat. Und Deutschland verfügt zwar über das passende Stromnetz, aber halt nicht über die Ressourcen, die Rechenpower letztendlich, um solche Modelle auch zu trainieren. Genauso wenig wie jedes Unternehmen hier nicht über solche Ressourcen verfügt. Und in der letzten Frage hatten wir Chatbot im Einsatz eigener KI-Firmen-Chatbot versus ChatGPT, haben wir ja gerade besprochen. In den allermeisten Fällen wird unterschätzt, wie wichtig die Oberfläche ist, die an ein Chat-Modell, wie jetzt GPT-5 halt angebunden wird, wie wichtig die ist. Da lassen sich die Hersteller auch nicht in die Karten gucken. Also keiner weiß, wie halt jetzt ein ChatGPT von der Oberfläche her gestrickt ist, wie es halt punktuell am besten halt dann auch mit dem KI-Modell interagiert, damit das Nutzererlebnis zustande kommt, was wir alle haben. Das ist aber halt wichtig. So, und deswegen, KI ist hauptsächlich eine Akzeptanzgeschichte. Wenn das Frontend nicht passt, dann ist das Backend fast egal und dann gehen die Leute halt immer wieder an ChatGPT. Da muss wesentlich mehr Arbeit rein investiert werden. Es ist nicht damit getan, einfach einen Chatbot zu bauen, fertig aus, hier, jetzt mach mal, weil der hat nicht die Funktionen, nicht die Customer Experience, die es halt braucht, um langfristig intern eine KI anzubieten, die auch eine hohe Akzeptanz genießt. Genau, und ich denke, so kann man das dann zusammenfassen. Das war's mit dieser Episode. Widget. Wenn jemand hier seine Frage zum praktischen Einsatz von KI in Unternehmen oder Verwaltungen stellen möchte, wie kann sie oder er uns am besten erreichen?
Das ist ganz einfach. In den Shownotes finden Sie einen Link zu unserem Frageformular. Einfach da eingeben und in einer der nächsten Episoden antworten wir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieses Format gefällt, freuen wir uns über 5 Sterne überall, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie neugierig und bis bald.